Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast am Start, zum zweiten Mal diesmal bei uns, und zwar Tobi Büchner. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, das heutige Thema wird sehr interessant werden, weil es sehr speziell ins Bodybuilding hineingeht, weil ja doch jetzt eigentlich ziemlich bald, also eine Wettkampfsaison hat schon angefangen, kann man eigentlich sagen. Und wird jetzt dann auch immer mehr Wettkämpfe stattfinden. Und ich glaube, dass dann auch die Leute sicherlich sich über dieses Thema von heute sehr interessieren werden. Und zwar werden wir über die Peak Week sprechen. Bevor wir anfangen, Tobi, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Ja. Und ja, wie hältst du die Hitze eigentlich heute aus?
Wie halte ich die Hitze aus? Also erstmal vielen Dank für die Einladung, das zweite Mal bei euch auf dem Podcast zu sein. Freut mich. Ich freue mich auf das Thema heute, weil Thema Peak Week ist, denke ich, für jeden, der so ein bisschen mehr im Bodybuilding drin ist, sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem, ja, wenn man Leute coacht, wenn man Leute auf die Bühne stellt, dann eine Sache, in der man sich hin sollte. Wobei man gleich dazu sagen muss, richtig pieken, dafür braucht man sehr viel Erfahrung und das lernt man nur, wenn man es häufig macht. Also alles, was wir heute hier mitgeben, ist, denke ich, kein Rezept für eine perfekte Peak Week, sondern das sind nur ein paar Punkte, die man beachten kann. Aber ich denke, die besten oder die Leute, die am besten pieken, sind die mit der meisten Erfahrung, die meisten Leute schon gepiekt haben. Und ja, schauen wir mal, was wir heute den Leuten mitgeben können. Mein Tag war bisher gut, etwas stressig, weil ich schon mit dem Zug hin und her gefahren bin, aber lässt sich machen und Hitze ist ja ziemlich heiß. Ich habe noch keinen Ventilator hier, aber lässt sich irgendwie machen.
Man sieht, dass die Rollläden bei dir hinten unten alle sind, ja, also das macht es schon besser.
Sonst seht ihr mich gar nicht, weil sonst bleibt hier vor die Sonne rein und deswegen habe ich die mal runtergefahren. Aber ich denke, bei euch oder für euch ist auch ähnlich heiß. Ich weiß nicht, Petra, du schwitzt du überhaupt noch in der Prep jetzt oder ist alles
schon? Voll, nein, ich schwitze noch. Okay. Also ich schwitze noch. Training war heute ein bisschen hitzig. aber es geht eigentlich. Es geht aber noch. Ich meine, meine Wohnung kann ich auch ziemlich kühl halten, was sehr von Vorteil ist, weil ich schaue halt Richtung Norden und habe keine direkte Sonneneinstrahlung. Also bin sehr glücklich, was das
gerade. Bin gespannt, wann der Punkt kommt, wo du nicht mehr schwitzt. Oder vielleicht tritt es auch nicht eigentlich ein, aber ich denke schon.
Ja, schauen wir mal. Also in der Früh, wenn ich dann immer die Balkontür aufreiße, damit ich quasi durchlüfte, da muss ich noch einen Pulli anziehen, weil es sonst kalt ist.
Das war in der Prep so schon cool. Also das ist sowas, was ich aus der Prep vermisse jetzt im Vergleich zum Aufbau. Also so letztes Jahr war ich ja Peak Bodyweight, wie es am heißesten war. Das war zart. Aber in der Prep vor 2 Jahren ist das richtig. Also ich war zum Glück nie so, dass ich gefroren habe. Aber es war richtig angenehm. Also es war echt, das war geil. Also auf das freue ich mich nächstes Jahr schon wieder. Das ist schon ein Vorteil, sagen wir mal so.
Das stimmt schon, ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, wo ich, glaube ich, vor 2 Jahren eher im Juli auch in Wien war, hatte ich auch schon Pulli an und alles. Weil ja, man friert dann ein bisschen schneller und man packt es ja erst, oder man merkt erstmal, wie viel man wieder schwitzt, wenn man dann wieder im Aufbau drin ist und wie wenig man eigentlich dann, oder dass man überhaupt nicht geschwitzt hat durch die Prep, ist schon eigenartig. Wobei das auch nicht bei jedem so ist, also es gibt auch Leute, die schwitzen durch.
Schauen wir mal. Dabei schwitze ich noch. Gut, jetzt haben wir das Thema auch abgehakt. Wunderbar. So, Tobi.
Ja.
Warum macht man eigentlich eine Peak Week?
Warum macht man eine Peak Week? Also vielleicht sollten wir vorher kurz festhalten, was eine Peak Week ist. Ganz grob ist die letzte Woche vorm Wettkampf. Und auch ganz wichtig, nichts Magisches. Also ich würde sagen, dass die meisten Preps durch die Peak Week zerstört werden, statt dass man durch die Peak Week nochmal irgendwas rausholt. Also wir können festhalten, dass wir durch eine Peak Week vielleicht ein paar Prozent besser werden, aber nicht wirklich jetzt eine komplette Prep, die vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, irgendwie retten können. Ja, also ich denke, das ist auch so eins der Vorteile, die sich immer noch sehr stark hält, ist, dass, ja, der Peak Week rette ich das dann eh. Also wenn ich da jetzt noch so ein bisschen nicht ganz fertig ausschaue, die Peak Week macht es dann. Das ist leider nicht der Fall. Also Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Peak Week ist, dass wir mit dem Fettverlust fertig sind, dass wir in Form sind, weil nur dann können wir auch diese ganzen Punkte, die uns die Peak Week bringen, nämlich Glykogenspeicher füllen, Muskelfülle maximieren und Härte maximieren, weil das sind letztendlich die beiden Punkte, die wir durch die Peak Week erzielen wollen und das ist praktisch die bestmögliche Form, die dann letztendlich auf der Bühne steht, wir rausholen. Das ist nur möglich, wenn wir wirklich mit Fettverlust fertig sind, weil wir verlieren kein Fett mehr in der Peak Week. Ja, Wir wollen auch kein Wasser verlieren in der Peak Week, auf gar keinen Fall. Das ist, denke ich, ein Punkt, den wir später mal genau durchgehen. Aber die Peak Week ist, wie gesagt, dazu da, die letzten paar Prozent rauszuholen, um dann am Ende mit maximal vollen Glykogenspeichern, maximaler Muskelfülle und maximaler Härte auf der Bühne zu stehen.
Du hast ja gesagt, maximale Muskelfülle und Härte. Was kann man sich darunter vorstellen? Also, wenn man jetzt quasi sich nicht so extrem gut im Bodybuilding auskennt.
Es ist ja so, dass wir in der Peak Week verschiedene Variablen manipulieren, die wir vorher wissen müssen. Das ist auch eine der Grundvoraussetzungen für eine Peak Week. Du musst wissen, wie viel Kalorien du grundsätzlich mal konsumierst, wie viele Carbs du konsumierst, wie viel Wasser du trinkst und wie viel Salz du konsumierst. Weil diese drei Faktoren werden manipuliert, damit wir am Ende maximal viel Glykogen eingelagert haben und maximal viel Wasser binden, damit unsere Muskulatur so prall wie möglich ausschaut. Also dass die, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man jetzt auch keine Bilder dazu hat, aber damit, also wenn jemand prall ist, dann drückt die Muskulatur stark gegen die Haut und wir haben einfach einen sehr plastischen Look. Und wenn jemand flach ist, zum Beispiel, wenn die Peak Week nicht ganz funktioniert hat oder einfach zu wenig geladen hat, dann, ja, wie soll man flach beschreiben, wenn man kein Bild hat? Das ist einfach, wir haben nicht so viel Druck gegen die Haut, es ist alles weniger vaskulär, es sieht alles so ein bisschen leer aus.
Ja, es sieht halt auch weniger lean aus irgendwo. Weniger lean, es sieht wirklich weniger lean aus, also du schaust halt mehr shredded aus, wenn du voll bist.
Richtig. Wir haben maximale Härte funktioniert nur, wenn wir auch maximal geladen haben. Ja, also das ist so ein Punkt. Und natürlich muss man auch aufpassen, dass man dann nicht zu viel lädt, weil sonst sieht man auch wieder weich aus und nicht so definiert, ja, weil dann zu viel Wasser eingelagert, zu viel Carbs geladen wurden und der Look auch wieder nicht ganz optimal ist. Also die Peak Week ist, wie gesagt, so ein Trial-Error-Spiel, wo man sehr viel Erfahrung für braucht, wo man viele Daten schon in der ganzen Prep vorher sammeln sollte, um dann in der Peak Week so einigermaßen zu wissen, was man tut. Ja. Aber wenn man wenig Erfahrung hat, kein Coach hat, dann würde ich in der Peak Week am besten so wenig wie möglich manipulieren, weil wenn die Prep bis dahin gut gelaufen ist, dann wird das Ergebnis, was auf der Bühne steht, wahrscheinlich besser sein, wie wenn man in der Peak Week irgendwie anfängt zu probieren, was richtig zu machen und am Ende dann verkackt, auf gut Deutsch. Weil das ist leider oft der Fall, dass die meisten Preps an der Peak Week scheitern und nicht an der Diät davor.
Ja, es ist gerade wenn man jetzt die erste Wettkampfsaison beispielsweise macht und mehrere Wettkämpfe macht, bietet sich's ja auch an zu sagen, in der ersten Peak Week macht man mal quasi so wenig wie möglich, um einfach mal die Nervosität vom ersten Wettkampf ein bisschen abzubauen. So habe ich es nämlich gemacht, also deshalb erzähle ich das jetzt, also das war bei meinen Wettkämpfen so. Und dann erst in den Wettkämpfen danach spielt man sich so ein bisschen mit stärker entladen, mehr laden und so weiter und so fort, aber auf das werden wir dann noch ein bisschen eingehen. Aber das ist zum Beispiel sowas, was bei mir halt super funktioniert hat, weil wenn ich in der ersten Peak Week irgendwie schon der Stress vom ersten Wettkampf und super nervös und dann irgendwie noch, okay, und was, wenn ich nicht voll geladen bin oder wenn ich irgendwie Katastrophe. Also, und obwohl ich war ja damals auch in der Thematik noch nicht so stark drin, also da habe ich mich auch überhaupt nicht ausgekannt. Ich habe das alles meinen Coach machen lassen, was man sowieso machen sollte, aber trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, da sagst du einen guten Punkt. Also Stress ist natürlich ein Punkt in der Peak Week, aber am besten macht man einfach. Also am besten macht man einfach. Klar ist die Aufregung durch den Wettkampf schon groß genug und man will sich dann eigentlich nicht noch Gedanken machen, ob man jetzt zu viel Carbs hat oder nicht. Aber genau dafür hat man in der Regel einen Coach, der dann einem entsprechend Feedback gibt und sagt, okay, wir sind momentan auf Kurs, wir brauchen weniger, wir brauchen mehr. Ja.
Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass du viele Kohlenhydrate isst, damit die Glykogenspeicher vollgemacht werden. Mit den Glykogenspeichern wird auch das Wasser intrazellulär quasi gespeichert. Und das, was du eben gemeint hast, muss aufpassen, dass es dann auch nicht zu viel ladet, weil dann das Wasser auch extrazellulär gespeichert wird.
Richtig.
Und da kriegt man dann quasi diesen schwammigen Look dann.
Genau, dann bist du so ein bisschen spilled, nennt man das Ganze, also einfach zu voll. Und was du schon gerade gesagt hast, das Wasser, was eigentlich in der Muskelzelle eingelagert werden soll, ist dann eben extrazellulär und legt sich dann praktisch wieder über die Muskulatur, mehr oder weniger, also lagert sich zwischen Muskulatur und Haut mehr oder weniger ein. Und wir haben eben diesen weichen Look und schauen nicht mehr so prallvoll und muskulös und lean, wie wir sein könnten, aus.
Wie lange hält sich dieser Zustand?
Ganz, ganz kurz. Also es geht ja wirklich darum, dass wir an Tag X fertig sind und zwar optimal ausschauen. Das heißt, das Peaking, was in der Regel so 7 bis 10 Tage, je nachdem, wie die Peak Week gestaltet ist. Also eine Peak Week muss nicht immer 7 Tage lang sein, die kann auch entsprechend 10 Tage lang sein oder 8 bis 10, je nachdem, wie gesagt, wie das Ganze ausschaut. Und diese ganze Woche zielt darauf ab, dass man wirklich an Tag X zum Showtag, zur Show-Uhrzeit eigentlich perfekt ausschaut. Und schon nachdem man die Bühne verlässt, wahrscheinlich schlechter ausschaut als auf der Bühne. Ja, wenn man alles richtig gemacht hat. Kann auch sein, dass man nach der Bühne besser ausschaut als auf der Bühne. Ja, wenn man es da einfach ein bisschen verkackt hat. Aber
man will Zustand, auf der Bühne nicht schlechter schauen.
Genau. Aber dieser Zustand, also alles, was man in dieser Peak-Week macht, zielt wirklich auf diesen Bühnenauftritt ab und optimiert, sage ich mal, den Look für diese Bühnezeit. Und danach ist das Ganze mehr oder weniger schon wieder vorbei. Also, beziehungsweise, wenn man noch mehrere Shows hat, dann wird man jetzt nicht dadurch fetter oder eine schlechtere Form an den anderen Shows, aber du wirst eben diesen Look, den du auf der Bühne hast, nicht halten können. Ja, weil dieses ganze Spiel mit Salz, Kohlenhydrat und Wasser ist eben keine Sache, die man einfach mal so eine Woche konservieren kann. Ja. Genau.
Das heißt, ja, wenn man jetzt quasi anfängt mit der Peak Week, dann gibt es ja quasi meistens immer so ein Entladen und Laden. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es ja 7 bis 10 Tage ist quasi diese Peak Week. Wie startet man in diese Woche hinein?
Also je nachdem, was man für eine Person hat, je nachdem, wie die Person auf Kohlenhydrate reagiert, also aufgrund der ganzen Daten, die man innerhalb der Prep einfach gesammelt hat, muss man sich überlegen, okay, wie lade ich die Person oder wie gehe ich die Peak Week an? Melanie hat eben schon eine Strategie einfach vorgestellt, so dass man eigentlich gar nicht so viel macht, sondern dass man einfach nur Step by Step bisschen Kohlenhydrate erhöht, gar nicht groß mit Wasser und Salz spielt. Und erst recht, wenn man die Person vielleicht nicht so wirklich kennt, wenn man noch keine große Erfahrung hat, ist das, denke ich mal, ein Approach, der sehr hilfreich ist. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Erfahrung hat mit Peaken und die Person noch besser kennt, dann kann man sich, das sind so, würde ich sagen, die beiden klassischen Ladestrategien, entweder Frontload, wo man zu Beginn dieser Peak-Week oder eigentlich schon vor der eigentlichen Peak-Week, deswegen dieser Zeitraum, also man könnte das Entladen dann mit in diese 7 Tage reinnehmen, entlädt, also weniger Kohlenhydrate isst oder so wenig wie möglich eigentlich, um eben diese Glykogenspeicher zu leeren, damit wir dann, wenn wir später laden, so eine Art Superkompensation zu erreichen, damit der Muskel praktisch mehr Glykogen einlagert als eigentlich kann. Also, dass der Look wirklich maximal oder maximiert wird. Ja. Und so ein Frontload, wie gesagt, der ist so, dass wir entladen, laden zu Beginn der Woche und dann eigentlich die Kohlenhydratmenge über die Woche wieder reduzieren bis Tag X, uns in diesen, in der Regel 3 bis 4 Tagen aber offen halten können, ob wir eben weiterladen oder nicht. Also, je nachdem, wie der Look halt ist. Ja. Und eigentlich wollen wir bei so einem Frontload bis Mitte der Woche etwas überladen sein, also eigentlich schon einen Tick zu viel laden, damit eben der Look bis zum Showtag dann perfekt ausschaut. Weil wenn wir perfekt ausschauen Mitte der Woche, dann werden wir 3 Tage später auf der Bühne wieder schlechter ausschauen. Und dann gibt es eben noch, sag ich mal, ein Backload. Es gibt auch noch ein paar andere Ladestrategien, aber ich würde einfach mal auf diese beiden bekanntesten eingehen, Front- und Backload. Der Backload ist ein bisschen aggressiver, erzeugt aber auch ein bisschen besseren Look. Ist aber auch riskanter, also ist etwas, was ich für Leute, die auch nicht so viel Erfahrung haben, auch nicht unbedingt empfehlen würde. Da schaut das Ganze so aus, dass wir eben 3 bis 4 Tage zu Beginn der Woche entladen, also auch wieder sehr, sehr wenig Kohlenhydrate konsumieren, also eigentlich nahezu null, ja, also eigentlich nur durch Gemüse, bisschen was, so, keine Ahnung, 30 bis 50 Gramm, je nach Person, denke ich, ist hier ein Wert, mit dem man arbeiten kann. Eigentlich nur Protein und Fett konsumieren und dann eben in der Regel, wenn samstags der Showtag ist, was meistens der Fall ist, eventuell auch sonntags, je nachdem, muss man dann eben einfach schauen, 1 Tag laden bis 2 Tage und 1 Taper-Tag haben. Also 1 Tag, wo wir das Ganze, falls wir zu viel geladen haben, auch wieder aufheben können. Wo wir dann sagen können, okay, wir laden noch weiter, weil du noch nicht voll genug bist. Oder wir nehmen diesen Tag heute wieder mit reduzierten Kohlenhydratmengen, ähnlich wie in der Diät. Und der Look ist dafür dann am Samstag optimal.
Das Entladen, also heißt wirklich, dass du dann quasi so auf 20, 30, 50 Gramm Carbs runtergehst?
Genau, also wir wollen ja wirklich, dass die Glykogenspeicher maximal geleert werden und das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir eben so gut wie keine Kohlenhydrate zuführen. Ja. Also bei meiner Peak Week oder generell, wie ich es auch bei Kunden mache, ist, dass wir einfach schauen, dass die Kohlenhydrate wirklich nur durch durch sowas wie Gemüse oder ein paar Beeren oder sowas zustande kommt. Also wirklich sehr, sehr wenig. Das Fett dafür ein bisschen höher ist, die Proteinzufuhr ähnlich wie in der Diät gehalten wird.
Das heißt, Proteinfett gehst du dann ein bisschen rauf entsprechend?
Genau, oder? Genau. Also wir wollen eigentlich bei den Kalorien jetzt nicht unbedingt viel weniger haben als mit den Kohlenhydraten. Also die Kohlenhydrate werden praktisch ausgetauscht für Fett und für Protein. Weil das Ziel ist eben nicht noch weiter zu diäten oder noch härter zu diäten, nur weil wir dann keine Kohlenhydrate mehr haben, sondern einfach nur die Glykogenspeicher zu entleeren. Und das dauert je nach Person, ja, das ist halt unterschiedlich, je nachdem wie groß und schwer die Person ist, so 2 bis 4 Tage. Also ich denke 3 bis 4 wird für die meisten ganz gut sein. Man sieht das Ganze dann auch eigentlich ganz schön an der Waage, weil wir werden jeden Tag wahrscheinlich einen Drop haben. Ja, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, die Kohlenhydrate binden Wasser, 3 bis 4 Gramm in der Regel pro Gramm Kohlenhydrat. Und in der Regel kann man dann anhand der Waage sehen, okay, ist die Person jetzt wirklich komplett leer oder nicht, weil du wirst von Tag 1 oder wenn du beginnst zu entladen auf Tag 2 wahrscheinlich einen recht großen Drop haben, dann nochmal ein. Tag 3 wird vielleicht schon ein bisschen weniger sein und auf Tag 4 kann sein, dass sich gar nichts mehr groß ändert und dann kann man auch in Kombination mit dem Look sagen, okay, die Person ist jetzt leer. Ja. Mhm. Und wir können jetzt wirklich das Laden starten, um eben diese Superkompensation zu erreichen, damit der Muskel noch mehr Glykogen entlagert.
Ich schätze mal, dass Personen, die eh jetzt schon quasi am Ende von der Prep schon relativ low carb fahren, dann nicht so viele Entladetage wahrscheinlich brauchen, oder?
Eben, es ist im Endeffekt dann einfach nur ein bisschen weiter diäten. Ja, weil wenn die Person schon regulär 30 bis 50 Gramm Carbs konsumiert, dann können wir da nicht mehr viel wegnehmen, ja, weil sonst die Person ist eh leer, ja, wenn sie da nicht groß viel Kohlenhydrate über die Zeit konsumiert hat. Und das ist eben immer abhängig davon, welche Kohlenhydratmengen hat die Person noch über die Prep. Ja,
genau. Ja, ich glaube, das wird mir bevorstehen.
Ja,
ich werde gar nicht entladen müssen, weil ich einfach schon die letzten Wochen dauerhaft wahrscheinlich entlade.
Ich muss sagen, dass die Entladetage gar nicht so hart sind, wie man sich das immer vorstellt. Ja. Es ist einfach nur Gewöhnungssache, aber dadurch, also ich hatte auch extrem Respekt davor, bevor ich das erste Mal selbst entladen habe. Und habe gedacht, naja, so wenig Carbs kann nicht funktionieren, Training wird komisch. Aber dadurch, dass man ähnlich viel Kalorien hat und das Fett doch recht hoch ist, lässt sich das Ganze eigentlich ganz gut managen. Natürlich freut man sich dann wieder auf Kohlenhydrate umso mehr, ja. Aber es ist hart, definitiv. Und setzt wahrscheinlich die ganze Sache nochmal so ein bisschen so die Krone auf, aber vielleicht nicht ganz so hart, wie man es am Anfang erwartet.
Voll. Das war bei mir damals auch so, dass ich so, also wie ich gesehen habe, was ich, also wie wenig Carbs ich essen, weil ich war ja eigentlich für eine Prep und dafür, dass ich eigentlich relativ leicht war, hatte ich ja bis zum Schluss relativ viele Carbs. Also ich glaube, ich war ja dann immer noch auf 100, 120 Gramm Carbs oder so. Also was jetzt echt eigentlich okay ist für knapp 55 Kilo oder so. Und ich habe halt echt Schiss gehabt, als ich gesehen habe, wie wenig Carbs ich dann an den Entladetagen essen soll. Bei mir war es aber schon tatsächlich so, dass ich auch mit den Kalorien viel lower war. Also ich war ich war, glaube ich, 300, 400 Kalorien niedriger als, also von 1,4, 1,5, sowas auf knapp 1000, 1100 an den Entladetagen. Es hat funktioniert, es hat wirklich gut funktioniert, aber es war halt trotzdem, ich hatte halt vorher das komplett Schiss davor. Und aber wie du schon sagst, ich finde, das eine ist, es geht eh trotzdem irgendwie, also es ist machbar und man hat irgendwie so trotzdem, ich meine, man ist so auf diesem Wettkampf steht bevor, dass einem alles wurscht ist. Ja. Also das ist irgendwie, es ist was anderes, wenn man halt dauerhaft zu niedrig ist, ist es natürlich sauhart, extrem. Also das ist, kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen, weil ich so niedrig noch nicht war. Aber gerade in der Peak Week ist man sowieso irgendwie so die ganze Zeit auf diese, also energietechnisch vielleicht nicht unbedingt, aber motivationstechnisch, drive-technisch so auf diesen Dauer-High, weil man weiß, in 4 Tagen ist der Wettkampf und man macht alles. Es ist einem einfach wurscht. Also das ist das, was ich an der Peak Week so geil gefunden habe, weil es irgendwie so da ist der Fokus schon so da und das ist so, es ist so exciting. Ich freue mich schon so aufs nächste Mal. Das ist so cool.
Definitiv. Also ich meine, bei so Entladetagen bist du auch sehr, sehr stark an die Lebensmittelauswahl gebunden, weil wenn man 40 Gramm Carbs hat und parallel vielleicht, sagen wir mal, 80 Gramm Fett und 250 Gramm Protein, da kannst du nicht groß variieren und kannst eigentlich auch davon ausgehen, dass du alle 4 Tage gleich isst und du dich dann da auch recht schnell dran gewöhnst. Und wie gesagt, dieser Hype, den man mitnimmt eigentlich in diese Woche, diese Vorfreude, die du gerade angesprochen hast, der trägt einen so ein bisschen eigentlich über diese Entladetage drüber und am Ende weiß man eh, für was man das Ganze macht. Und das ist, denke ich, so der Punkt, der ihn überhaupt bis dahin bringt. Und dann steht man diese paar Tage auch durch. Also das ist,
Voll. Aber so das erste Gramm Carbs, das man dann nach den Entladetagen zuführt, das ist halt schon sehr, sehr geil. Also das.
Zumal da ja auch dann Carbmengen auf einen zukommt, die man so nicht gewohnt ist. Ja,
genau.
Also, ich meine, das hängt auch immer wieder davon ab, was habe ich überhaupt in der Prep vorher gehabt. Ja, also es gibt mit Sicherheit Leute, die gehen in die letzte Woche, bevor die Peak Week losgeht, vielleicht mit 250, 300 Gramm Kohlenhydrat. Ja, oder es gibt Leute, wie du, was du gerade angesprochen hast, Petra, die wahrscheinlich sehr, sehr tief sind in der letzten Woche vor der Peak Week. Und dementsprechend hoch sind dann aber auch wieder die Kohlenhydrat, beziehungsweise niedrig sind die Kohlenhydratmengen, die es dann letztendlich für die Ladetage gibt. Ja, also da gibt es ja alles Mögliche und da können wir auch gar nicht so wirklich differenzieren zwischen jetzt Mann, Frau oder wie groß, wie schwer ist die Person, weil es gibt 50 Kilo Frauen, die 600 Gramm Carbs essen und es gibt 80 Kilo schwere Männer, die vielleicht gerade mal 400 Gramm Carbs essen oder so. Also das ist eine sehr, sehr individuelle Sache und da ist es halt sehr wichtig, dass man einfach Daten im Vorfeld sammelt.
Wie sammelst du diese Daten?
Genau.
Die Daten, also ich meine, wenn ich jetzt mit einer Person zusammenarbeite, dann schaue ich mir, dann arbeite ich in der Regel ja schon lange mit der Person zusammen, beziehungsweise begleite sie die ganze Prep. Sehe also, bei welchen Startkalorien wir sind, sehe, wie die Kalorien sich verändern. Ganz, ganz wichtig sind Refeeds innerhalb der Prep, also Tage, wo wir sowieso schon mehr Kohlenhydrate zuführen. Und da kann man eigentlich dann ganz gut sehen, okay, wie reagiert die Person grundsätzlich auf Kohlenhydrate oder auf mehr Kohlenhydrate? Droppt die in Gewicht, steigt das Gewicht. Steigt das Gewicht direkt danach, steigt das Gewicht vielleicht erst 3-4 Tage später. Lass mir wenn es nah auf den Wettkampf zugeht, auch Bilder von vor dem Refeed, also wo die Person wahrscheinlich mehrere Tage weniger Carbs hatte, und Bilder nach den Refeeds geben, um einfach zu schauen, okay, wie verändert sich der Look. Und dann können wir eigentlich schon recht viele, da haben wir schon mal ein paar Anhaltspunkte, die wir dann mit in die Peak Week mit reinnehmen. So 1-2 Wochen vor der Peak Week lasse ich auch Flüssigkeitszufuhr, Salzzufuhr einfach messen, ja, damit wir auch diese beiden Variablen damit wir die beiden Variablen besser manipulieren können, weil ist, wie gesagt, einfach Grundvoraussetzung für die Peak Week. Wir müssen unseren Intake kennen, damit wir überhaupt dran drehen können. Und wir können jetzt nicht sagen, okay, du isst jetzt einfach 8 Gramm Salz, wenn die Person vielleicht schon in der ganzen Prep 12 Gramm Salz gegessen hat und erhöhen parallel noch die Kohlenhydrate, dann wird es wahrscheinlich zu wenig sein. Gleiche gilt für die Flüssigkeitszufuhr. Wenn wir da nicht wirklich wissen, was zugeführt wird, dann können wir hier einfach nicht sagen, okay, pauschal kriegst du jetzt 6 Liter Wasser, was vielleicht viel zu viel oder viel zu wenig sein kann.
Und das heißt jetzt, Salz und Wasser quasi lässt du mittracken und lässt aber eigentlich normal bei der Person und dann am Ende schaust du halt, ob du das mitmanipulierst oder nicht.
Genau, also wenn ich jetzt in der ersten Woche, wo die Person Salz trackt und ich höre, dass die 25 Gramm Salz konsumiert, was ein sehr, sehr hoher Wert ist, by the way, dann will ich schon mal darauf achten, dass man das vielleicht für diese zweite Track-Woche manipuliert, also schon mal ein bisschen runterfährt und dann auch vielleicht schon mal sieht, okay, was macht der Look. Aber an sich lasse ich es einfach tracken und schaue mir dann an, okay, wo steht die Person, verändert die Variablen dann für die Peak Week entsprechend pro Tag, lasse aber dann in der Peak Week selbst Salz und Flüssigkeit relativ konstant. Also die größte Variable, die sich verändern wird über die Peak Week an den einzelnen Tagen, ist die Kohlenhydratzufuhr.
Ja.
Und die hängt dann halt vom Look letztendlich ab, weil es wird wahrscheinlich bei einem Backload einen sehr aggressiven Ladetag geben. Und dann sehen wir am zweiten Tag, okay, reicht's oder reicht's nicht? Brauchen wir einen zweiten Ladetag? Und beim Frontload ist es ähnlich. Da haben wir einfach nur ein bisschen mehr Puffer, können uns vielleicht ein bisschen mehr erlauben, weil wir einfach mehr Tage haben zum Cleanen, also zum Wiederherstellen oder zum Aufräumen, falls wir eben zu viel geladen haben. Aber es hängt halt auch so immer so ein bisschen ab, wie sind die Wettkämpfe hintereinander strukturiert? Manchmal haben wir gar keine andere Möglichkeit, ja, als zum Beispiel einen Backload zu machen, weil wenn wir jetzt 2 Shows haben, die Back-to-Back sind, also ein Wochenende und am Wochenende drauf ist direkt der nächste Wettkampf und ich habe beispielsweise Peak Week Cup bis samstags und habe dann am Samstag drauf wieder einen Wettkampf, dann kann ich nicht dazwischen nach dem Wettkampf, für den ich ja schon geladen habe, einfach weiterladen und dann entladen, sondern da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir an einem Backload nicht vorbeikommen. Das heißt, wir müssen nach dem ersten Wettkampf, wo wir viel geladen haben, direkt eigentlich in ein Entladen reingehen, vielleicht einen Tag nach dem Wettkampf, einen Tag mit mehr Kohlenhydrat, um sich einfach ein bisschen zu erholen, aber danach muss direkt das Entladen stattfinden, damit wir dann wieder laden können für den Wettkampf, der nachkommt. Also der Wettkampfkalender, die Wettkampfstruktur gibt uns auch so ein bisschen Rahmen, wie wir überhaupt peaken können. Und für die erste Show, wo wir natürlich nicht gebunden sind, ist es eben recht einfach, sich so ein bisschen entweder reinzufeeden oder so einen Frontload zu machen, den wir vorher schon besprochen haben.
Was mich voll interessieren würde, ist, ich finde, also das, was zum Beispiel für mich bei dem noch schwer einzuschätzen ist, oder natürlich schwer einzuschätzen ist, ich habe noch nie wen anderen jetzt laden lassen oder entladen, oder also gepiekt, aber was mich voll interessiert, ist einfach das, es ist ja irgendwie leicht festzumachen, sage ich mal, wenn wer komplett entladen ist. Aber woran machen wir dann wirklich, oder machst du jetzt beispielsweise wirklich fest, dass ich weiß, okay, wir sind mit dem Laden fertig, so quasi. Wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast zu sagen, okay, passt, dann schauen wir, dass wir vielleicht ein bisschen überladen oder so, weil dann sieht man es eh, wenn es wieder schlechter wird, und dann kann man ja wieder backpolen. Aber wenn man jetzt das nicht macht, sondern eher eigentlich zum Wettkampf hinlädt quasi, und woran weiß ich, jetzt ist genug quasi, weil man weiß ja nicht, ob man noch weiterladen könnte, theoretisch.
Also das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Da spielt einfach die Erfahrung mit rein. Also du musst einfach eigentlich wirklich über Jahre Athleten gesehen haben, die geladen gut ausschauen. Du musst viele, viele Bilder gesehen haben von entladenen Athleten, von geladenen Athleten. Du musst von deinem Athleten, den du betreust, sehr viele Bilder gesehen haben. Deswegen, ich arbeite irgendwann in der Prep auch einfach mit Videos, damit ich auch sehe, wie bewegt sich die Muskulatur so. Also wie schaut der Athlet in Bewegung aus? Einfach wirklich möglichst viele Daten zu haben, und schauen zu können, okay, wann ist der Look gut, wann ist der Look eher flach und wann ist der Look halt prall. Und wie gesagt, gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so richtig einschätzen kann, dann würde ich immer auf Nummer sicher gehen, einfach eher so eine Art Frontload einfach machen, weil du, was du gerade gesagt hast, du erkennst ja dann schon so, wenn auf einmal der Look wieder schlechter wird, ja. Und wenn du, was ich vorhin gesagt habe, einen Frontload machst, dann willst du eigentlich, dass der Look irgendwann so ein bisschen schlechter wird, damit du dann bis zum Wettkampf hin das Ganze einfach wieder aufräumst und der Look dann am Tag X richtig gut ist. Ja. Mhm. Und wie gesagt, das meiste, was hier mit reinspielt, ist einfach Erfahrung und das Auge dafür zu haben, wann ist jemand prall und wann ist jemand eher flach. Und ich denke, das ist auch ein Prozess, der sehr lange dauert. Also ich würde auch nicht behaupten, dass ich jetzt das perfekte Peaking-Auge habe. Da gibt es mit Sicherheit wesentlich bessere. Keine Ahnung, das Valentin ist oder Cliff ist ja ein Extrembeispiel. Ja. Er hat schon so viele Leute gesehen, der, keine Ahnung, der kann aus 100 Metern Entfernung sehen, ob die Person jetzt gut geladen ist oder nicht. Ja, weil er einfach, der sieht es einfach. Und man kann natürlich auch einfach an gewissen Muskelgruppen so ein bisschen festmachen, okay, wie ist der Druck gegen die Haut? Und generell im Gesamtlook, aber vielleicht von Person zu Person an gewissen Muskelgruppen. Und ja, Erfahrung ist hier, denke ich, alles.
Voll. Das merkt man ja dann oft auch, also das war bei mir beispielsweise auch so nach der ANBF, also nach meinem ersten Wettkampf, so der klassische Fall von am Wettkampftag nicht richtig voll gewesen, danach halt gut gegessen, am nächsten Tag besser ausgesehen als am Wettkampf selbst. Also das ist so das Typische, was dann halt ein bisschen vorkommt oft. Aber ja, beim ersten Wettkampf ist es jetzt auch nicht.
Da kann ich euch auch halt mit reinspielen. Also ich habe in meiner ersten Prep, ich war bei Valentin im Coaching, und er hat zum Beispiel bei meiner ersten Peak Week den Peak ein bisschen verkackt, hat er dann auch gesagt, es tut ihm leid. Wir waren einen Tag vorher perfekt und am Tag von der ANBF war mein Look ein bisschen zu voll. Also ich habe dann ein bisschen zu viel geladen, weil wir hatten eigentlich Step-by-Step haben wir die Kalorien erhöht, haben die Carbs erhöht, und ich war in der Peak Week in Wien und er hat mich da auch 1:1 gesehen, also konnte das eigentlich recht gut einschätzen. Und eigentlich war geplant, am Freitag vor der Show nicht mehr zu laden, also einen Taper-Tag zu machen. Und am Donnerstagmorgen war ich halt noch recht leer, hatte dann aber nochmal einen 600 Gramm Kohlenhydrat-Tag, 500, keine Ahnung, also einen sehr recht hohen. Und am Freitag haben wir uns dann dazu entschieden, nochmal zu laden, obwohl der Look eigentlich da schon sehr, sehr gut war. Und die Daten haben wir dann halt mit in die beiden anderen Peak Weeks übertragen und dafür war der Look dann da halt wesentlich härter. Und das ist halt so, wie gesagt, so eine Sache, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Es ist auch die Frage, was passiert in der Peak Week noch alles? Wie ist der Stress? Wie ist die Verdauung? Mhm. Also es kann so viel mit reinspielen. Deswegen, ja, auch wir Coaches sind keine Wunderheiler, keine Magier. Wie gesagt, an der Peak Week ist an sich ja schon nichts Magisches. Und es ist, es ist, wie gesagt, so eine Sache. Deswegen, wenn man wenig Erfahrung hat, dann am besten so wenig wie möglich manipulieren. Weil der Look wird wahrscheinlich danach schlechter ausschauen.
Voll. Zu dem Thema jetzt noch, weil es gerade dazu passt, machst du mit deinen AthletInnen ein Probeladen vor dem Wettkampf? Also, dass du das mal also vorher schon vielleicht entlädst, vielleicht auch nicht entlädst, aber da zum Beispiel halt mal bewusst ein bisschen mehr lädst, um zu schauen, wie schauen wir aus und
quasi
so.
Also im Zuge der Refeeds oder sowas, einen aggressiven Refeed auch machst oder also davor eventuell runter oder nicht?
Oft
oder?
Ist es so, dass für solche Dinge man also recht wenig Zeit ist. Und wir eben auch, je nachdem, wie weit weg wir das von der Peak Week machen, keine 100% akkurate Daten haben. Ja, weil bis dahin verändert sich schon noch was. Man kann, wenn man die Person gar nicht einschätzen kann, also ich habe es jetzt dieses Jahr noch nicht geplant für die Leute, aber wir haben auch noch 15 Wochen, bis die ersten Shows sind, kann man sowas sicherlich mal machen, wenn es die Zeit zulässt. Aber wie gesagt, jede Peak Week ist anders. Bis dahin kann sich dann nochmal viel tun, im Hinblick auf Verdauung, im Hinblick auf Stress, und dementsprechend sind die Daten, die wir da vielleicht sammeln, nicht 100% akkurat. Ein gewisses Maß, ein gewisser Maßstab gibt uns das Ganze vielleicht, aber nicht zu 100%. Da würde ich dann vielleicht eher einen Probewettkampf tatsächlich machen, der weiter weg vom Main-Wettkampf ist, wo ich das Ganze, wo ich vielleicht was probiere, wo mir vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist, wie das Outcome ist, sondern wo ich sage, okay, ich bin hier dabei. Ich weiß, dass ich noch nicht in Topform bin, weil mein Main-Wettkampf ist eben erst in 5-6 Wochen oder in 3, was auch immer. Und ich teste hier so ein bisschen, wie ich auf zum Beispiel eine eher aggressive Ladestrategie reagiere oder wie ich ausschaue, wenn ich ein bisschen moderater lade. Also da würde ich vielleicht auch eher so einen Wettkampf tatsächlich als Option heranziehen.
Würdest du das mit First-Timern auch machen?
Bei First-Timern würde ich, wie gesagt, eher so diesen reinfeeden Approach wählen am Anfang. Also, dass wir wirklich Step-by-Step in dieser Peak-Week bisschen die Kundenrate von Tag zu Tag anpassen, die Person mir jeden Tag Bilder schickt, ich mir ein Bild davon machen kann, okay, wir haben gestern 250 Gramm Carbs gehabt, wir nehmen heute 300, wie schaust du morgen aus? Ja, dann nehmen wir vielleicht 350, vielleicht sogar 450, wenn der Look immer noch sehr, sehr flach ist. In der Peak Week ist der Kontakt mit den Personen auch wesentlich höher. Also in der Regel macht man jeden Tag Check-ins mit der Person. Der Check-in natürlich nicht so, wie wir das kennen, aber einfach nur ein kurzes Form-Update, Voicemail, Anpassung der Kalorien und that's it. Und dieses Ladeprotokoll, was man sich davor macht, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also da sollte man sich selbst den Freiraum erlauben, dass man das Ganze manipuliert, wenn eben der Look nicht so ist, wie er ist. Weil an dem Tag oder in dieser Woche zählt für uns nur der Look. Und der ist dann, ja, ist entscheidend.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, okay, wir haben jetzt Ladetag und wir sagen, wir laden jetzt 400 Gramm Carbs. Wie schaut so ein Tag für einen Athleten aus? Was muss er dann noch beachten? Training, gibt es da noch irgendwelche Faktoren, die du mit berücksichtigst? Wie schauen die Mahlzeiten aus, Mahlzeiten-Timing, Lebensmittelauswahl? Was gibst du da quasi dann deinen Athleten auch noch mit?
Also ich muss dazu sagen, dass wenn bis zur Peak Week alles gut gelaufen ist und wir eben die Peak Weeks angehen können, wie wir es uns vorstellen, dass wir dann in diesen 7 Tagen wahrscheinlich 24/7 Bodybuilder sind. Ja, dass in diesen 7 Tagen nochmal alles ein bisschen genauer sein muss wie in der Prep zuvor. Also dass wirklich die Mahlzeitenfrequenz passt, das Training passt, der Schlaf passt, Stress minimiert wird, Steps nicht so hoch sind und dass wir hier wirklich alles on point machen, damit eben an Tag X der perfekte Look ist. Die ganzen Punkte, die du gerade angesprochen hast, erstmal was die Ernährung angeht, was die Lebensmittelauswahl angeht, würde ich empfehlen, dass man einfach Dinge nimmt, die man kennt und die nicht ein allzu großes Volumen haben. Ja, weil wenn wir beispielsweise 400 Gramm Carbs essen, 500, 700, 800, keine Ahnung, und solche Mengen können eben zustande kommen, dann wollen wir das Ganze nicht mit sehr viel Gemüse und Ballaststoffen kombinieren und möglichst Kohlenhydratquellen nehmen, die eben ein niedriges Volumen haben. Ja, und da würde ich auch wirklich empfehlen, Dinge zu nehmen, die man kennt und die man auch davor konsumiert hat, auch wenn das ein bisschen langweiliger ist. Weil ich selbst habe in meiner Prep den Fehler gemacht, dass, naja, Peak Week war da und ich habe mehr Carbs bekommen und dann baut man sich halt schon mal das ein oder andere Lebensmittel ein, was man vielleicht nicht sollte, auf was man aber halt Bock hat. Und das Ganze hat Auswirkungen auf die Form, und es glaubt ihr nicht, weil die Verdauung wird anders sein. Die Verdauung hat einen massiven Einfluss auf unseren Wasserhaushalt. Das Ganze wird man in der Form sehen und dementsprechend kann ich nur empfehlen, oder das empfehle ich auch allen meinen Leuten, dass sie einfach wirklich Dinge konsumieren, die sie kennen, und das Ganze eben, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate man dann noch hat, gleichmäßig über den Tag verteilt, hängt dann, wie gesagt, auch ein bisschen ab, wie die Proteinzufuhr, wie die Fettzufuhr ist. Aber ich würde in der Peak Week nur bekanntes Essen, ich würde Ballaststoffe sollten schon reinkommen, weil, wie gesagt, Verdauung ist ein wichtiges Thema. Aber ich würde eben nicht noch zusätzlich zu den vielen Kohlenhydraten dann auch noch viel Gemüse konsumieren, um möglichst volumenarm essen. Ja.
Was die Lebensmittelauswahl jetzt selber noch betrifft, wir haben ja irgendwo so ein bisschen den Struggle eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel wer mit den Kohlenhydraten am Schluss schon sehr, sehr, sehr niedrig ist, dass ja keine kohlenhydratreichen Lebensmittel mehr noch in der Ernährung irgendwie enthalten sein werden. Also ich habe zum Schluss keinen Reis mehr gegessen, weil für mich war es halt so, ich bin ja Vegetarierin und dadurch haben ja sehr viele von meinen Eiweißquellen auch Kohlenhydrate und deshalb waren meine Carbs auch immer ein bisschen höher, als was jetzt sonst vielleicht machen würde, weil ich hatte keine Wahl, sonst hätte ich mein Eiweiß nicht reinbekommen. Und das war für mich dann zum Beispiel auch so, ich habe halt keinen Reis, keine Reiswaffeln, nichts in der Richtung gegessen. Was wären dann für dich so die Empfehlungen, wenn du sagst, okay, weil natürlich dann muss man dann die Lebensmittelauswahl ändern, weil ich könnte halt jetzt nicht 400 Gramm Carbs über Magerquark zuführen oder so. Das ist, ja, macht ja keinen Sinn. Was wären so die Go-To-Dinge, die du den Leuten dann sagst, was sie essen sollen oder was halt immer ein bisschen funktionieren, sage ich jetzt mal. Natürlich im Hinblick von Unverträglichkeiten oder so. Also ganz klar, dass das berücksichtigt wird, aber jetzt so ganz allgemein gesagt.
Also erster Punkt ist eventuell, dass man sich auch an den Refeeds wieder festhält, falls man Refeeds hatte und da wirklich mehr Carbs hat und sich dann an den Lebensmitteln, die man da gegessen hat, festhält, dass man die einfach einbaut. Ja, weil das kann ja sein, dass die Person, auch wenn sie wenig Carbs hatte, beispielsweise 50 Gramm, man hat sie in Refeed mit 150, da kannst du ja schon dann Reis einbauen als Beispiel. Und wenn das vertragen wird, dann isst du es. Reis ist so ein Thema, das, denke ich, verträgt wirklich jeder. Also wenn ich gar keine Erfahrung hätte mit Lebensmitteln, die ich verdaue oder vertrage für die Pikmik, da würde ich mich wahrscheinlich sicherheitshalber für Reis entscheiden, weil ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Zeit noch nie gehört, dass jemand mit Reis oder Reiswaffeln wirklich Probleme hat. Und ja.
Oder Reisbrei.
Reis, ja, also es ist, denke ich, einfach wichtig, dass du Lebensmittel hast, die du halt vorher konsumiert hast, wenn du vorher Reisbrei gegessen hast, dann, also Reisbrei wird wahrscheinlich nichts machen. Ja, also das ist ballaststoffarm, das ist eine einfache Kohlenhydratquelle, die leicht zu verdauen ist und das, denke ich, wird für jeden funktionieren. Ich würde wahrscheinlich jetzt keinen 250 Gramm Porridge am Tag essen, weil Haferflocken dann doch vielleicht schon ein Problem sein könnten. Es gibt aber auch wirklich Leute, die mit kiloweise Kartoffeln und Süßkartoffeln laden. Also es gibt wirklich alles. Man muss da rausfinden, was für einen funktioniert. Aber wenn ich mich entscheiden müsste und keine Ahnung hätte und keine Carbs, dann wäre wahrscheinlich Reis eine sehr, sehr gute Quelle. Ansonsten.
Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit bei mir, weil bei mir bei momentan meine Kohlenhydratquellen sind Haferflocken, Kartoffeln und Gnocchi.
Also Kartoffeln ist, wie gesagt, auch eine Quelle, die oft genutzt wird. Ich denke.
Ich schätze mal halt, wenn man jetzt ein halbes Kilo Carbs essen muss, wären halt Kartoffeln wirklich nicht eine gute Wahl, weil dann die Menge, die man Kartoffeln isst, dann wird ja für die Verdauung dann doch wieder zu belastet sind, weil es zu ballaststoffreich wird.
Ist vielleicht auch wichtig, dass man sich jetzt nicht auf eine einzige Kohlenhydratquelle konzentriert, sondern dass, wenn du jetzt beispielsweise 500 Gramm Carbs essen musst, dann wäre es wahrscheinlich sehr sinnvoll, die Carbs auf ein bisschen mehr Mahlzeit dann zu gewöhnt bist aufzuteilen. Mhm. Also wenn du sonst dreimal isst, würde ich es wahrscheinlich fünfmal aufteilen, einfach damit man eine gleichmäßige Kohlenhydratzufuhr hat, die dann auch wieder den Verdauungstrakt nicht so überfordert und der Körper das wahrscheinlich ein bisschen besser absorbiert. Und wenn du dann 500 Gramm Carbs hast und sagst, okay, ich nehme zweimal Kartoffeln dafür und ich nehme dreimal dafür Reis, dann sollte das Gesamtvolumen eigentlich gut machbar sein. Oder 3 und 2, wie auch immer. Aber ich würde wahrscheinlich nicht nur eine einzige Kohlenhydratquelle wählen, wenn Kartoffeln zum Beispiel Teil davon sein sollen. Ja, weil, wie du sagst, es wird dann recht schnell sehr viel Volumen und das Ganze kann dann eben wirklich zu Problemen führen. Und Verdauung ist ein Punkt, der in der Pre-Quick wirklich nicht zu vernachlässigen ist und der wirklich auch Schaden anrichten kann, wenn man hier Sachen isst, die man vielleicht nicht so verträgt.
Ja. Voll. Zwei Fragen habe ich zu dem Thema jetzt noch, weil wir bei Lebensmittelauswahl sind und ich finde, das ist schon was, was eigentlich gut dazu passt. Erstens das Thema, wie hältst du es mit Zucker als Kohlenhydratzufuhr? Also zum Beispiel jetzt in Form von Honig, in Form von irgendwelchen Sirupen, in Form von Saft, sage ich jetzt, weil es wird keiner wahrscheinlich am Ende der Prep Saft trinken wollen, aber nur jetzt so als Beispiel einfach, ich habe es beispielsweise so gemacht, ich habe mir halt quasi Milchreis, nur halt nicht mit Milch, sondern mit Wasser gemacht und halt Honig drüber gepackt. Wie hältst du es mit solchen Dingen, also dass du sagst, okay, weiß nicht, vielleicht eher in Maßen oder genau gleich wie alles andere oder woran, was sagst du da dazu?
Genau, also ich würde sagen, in Maßen ist ein ganz gutes Stichwort, weil wenn wir so viele Kohlenhydratmengen haben oder sehr viele Kohlenhydratmengen einfach und es müssen uns ja nicht unnötig schwer machen, dass, wenn wir jetzt 800 Gramm Carbs haben, das nur über Reis decken. Ja, das muss ja nicht sein. Sofern einfach wir jetzt nicht 100 Gramm Carbs mit einer Flasche Honig decken, ist das, denke ich, in Ordnung. Und ich denke auch, dass einfach so Dinge wie zum Beispiel Banane ist auch ein Lebensmittel, was man ohne Probleme in den Peak Week einbauen kann, was viel Carbs hat. was Ballaststoffe liefert, was ein paar Vitamine, Nährstoffe liefert und was leicht verdaulich ist. Und sowas kann man ohne Probleme konsumieren, bisschen Honig über Reiswaffeln zu machen. Weil man muss ja auch irgendwie schauen, okay, wie kriege ich diese ganze Kohlenhydratmenge rein? Und wenn dann 50 Gramm Honig am Tag bei 600 Gramm Kohlenhydraten dabei sind, dann macht das nicht viel aus. Ja, es sollte nur, ich meine, das sieht man ja auch sehr häufig, keine Ahnung, Leute mit Honigflaschen hinter der Stage oder generell in der Prep, um einfach möglichst viel schnell einfach Zucker zu bekommen. Nur ist es da halt schon zu spät.
Also, wenn man halt quasi die Ladestrategie verkackt. Da kommen wir jetzt eh gleich zur nächsten Frage.
Habe ich meine zweite Lebensmittelauswahlfrage vorher noch stellen?
Sorry.
Das ist nämlich was, das kommt auch so ein bisschen mit dem Thema Mythen, die oft so ein bisschen in der Peak Week drin sind. Eigentlich hätte ich danach noch eine Frage. Aber es ist so das Thema, kommt so ein bisschen aufs Thema Mythen zurück, und zwar Süßstoffe. Weil das ist ja auch so was, was viele Leute sagen,
also so viele Leute
Süßstoffe
reduzieren dann
in der Peak Week, soll man es nicht machen. Die meisten Leute machen es ja dann so, dass sie sagen, ja, wahrscheinlich wird es keinen Unterschied machen, aber sicherheitshalber lasse ich es trotzdem weg. So habe ich dann auch gehandhabt. Was ist da so dein Take dazu?
Also bei mir ist es so, dass der Mann hat mir auch gesagt, lass sie bitte raus. Ich habe sie nicht rausgelassen tatsächlich, obwohl ich sollte. Ich werde es nächstes Mal machen, weil ich jetzt einfach schon ein paar Mal, also ich habe selbst, wie gesagt, sehr wenig Erfahrung damit. Ich lasse bei meinen Leuten sie auf jeden Fall rausnehmen, weil einfach Süßstoffe schon den Verdauungstrakt verändern können und für mehr Wassereinlagerung sorgen können. Und wir wollen einfach in der Peak Week jeden Faktor, der uns irgendwie die Form verkacken kann, einfach eliminieren. Ob der Süßstoff dann am Ende einen Unterschied macht oder nicht, wie du gerade gesagt hast, ist fast egal, aber die Möglichkeit, dass er uns die Form verkackt, die wollen wir einfach rausnehmen. Und eine Woche auf Süßstoff zu verzichten, ist zu dem Zeitpunkt sehr hart, definitiv, weil wenn so dein Quark mit Süßstoff am Abend so dein Lieblingsmeal ist und du hast dann einfach keinen Süßstoff mehr, dann ist es nicht ohne.
Dann ist der Quark nicht mehr so geil. Ne?
Also, wo der Valentin das damals geschrieben hat, da ist für mich schon viel zusammengebrochen, sage ich mal. Und ja, aber ich denke, mittlerweile schafft man das, und es muss einem einfach die Form im Vordergrund stehen und nicht diese eine Mahlzeit oder die ein bis zwei Mahlzeiten.
Ja, ist eh klar.
Und dann eine Woche mal darauf zu verzichten.
Ist, aber das... Dass das Süßstoff in Whey, also Whey wird dann nicht gestrichen. Weil das wäre jetzt schon, also das wäre jetzt schon richtig hart.
Ja, also eigentlich alle süßstoffhaltigen Produkte. Keine Leitsoßen, keine sonstigen Sachen.
Kein Monster.
Kein, gar nichts. Gar keine Flüssigkeiten Süßstoff. Also wirklich nichts.
Ja. Also ich finde alles andere rundherum, also so die ganzen, kein Monster, kein, weiß nicht.
Auch keine Kaugummis, kein gar nichts.
Ja, voll, also diese ganzen Dinge, die gingen sogar, aber wie du es schon gesagt hast, so das Whey, Entschuldigung, das Whey ist das Einzige, das ich zum Beispiel dann nicht weggelassen habe, aber das war für mich halt dann auch so, okay, Fleisch stand halt nicht zur Debatte. Und damals gab es echt noch, also jetzt gibt es
jetzt gibt es
Fleischalternativen, aber das gab es damals halt noch nicht.
Ja, aber es gibt auch jetzt auch Whey ohne Süßstoff. Also das muss man halt auch sagen. Es gibt von SAS, Tobi.
Man muss halt auch aufpassen mit so einem Approach. Den kann man jetzt nicht einfach über alle drüber rollen, ja, und sagen, okay, das muss jetzt für alle gelten. Vielleicht konsumieren manche Leute schon von Natur aus sehr wenig Süßstoffe. Oder wie du gerade gesagt hast, sie haben gar keine andere Möglichkeit, an ihr Protein zu decken. Und man sagt dann, okay, dann nehmen alles raus, außer Whey. Ja? Mhm. Es ist, denke ich, hier auch wieder so ein bisschen die Dosis. Also wenn wir halt jeden Tag Süßstoffgetränk trinken, jeden Tag Süßstoff in Porridge und Magerquark reinmachen, jeden Tag über Mahlzeit unsere Leitsoße machen, jeden Tag eine halbe Packung Kaugummis kauen, die ganzen Dinge addieren sich halt und können, wie gesagt, zu einer verschlechterten Form führen. Und eine Cola Light wahrscheinlich in der Peak Week wird wahrscheinlich nicht alles durcheinander bringen, aber ich denke, die Summe von mehreren Dingen kann dann eben schon einen Unterschied machen.
Ja, aber ich denke mir eher auch, weil eigentlich wird es ja richtig hart nur an den Entladentagen, weil sobald du ladest, kannst du überall Zucker oder Honig dazugeben.
Ein bisschen kannst du süßen, genau.
Ja, also von daher ist es ja wirklich nur auf den Entladetagen ein bisschen hart wahrscheinlich. Aber man ist ja schon so einen weiten Weg gegangen. Ich glaube, da wird man...
Das ist halt immer der Punkt. Ja. Man will halt einfach nicht knapp 30 Wochen im Schnitt damit verbringen, dass man sich dann am Ende an ein paar Tagen mit Süßstoff oder ohne Süßstoff aufhält. Und das auch einfach noch durchsteht. Ja, weil man hat schon vor viel, viel Härteres durch. Und auch wenn das dann im Moment hart ist. Ich würde mich einfach schon im Laufe der Prep auf diesen Moment vorbereiten, mental, dass dieser Tag kommt, wo eben der Süßstoff weg ist. Oder es einfach über die Prep gar nicht so eskalieren lassen, dass dieser Süßstoff, dass man sich davon so ein bisschen abhängig macht. Mhm. Aber einfach zu sagen, okay, eine Woche vom Wettkampf, Süßstoff raus und der Wettkampf, dann ist vielleicht noch eine Woche und danach ist es ganz eh durch und ich kann wieder essen, was ich will, mehr oder weniger. Ja,
mhm. Also. Ja. Voll. Ja, und ein so ein Mythos, unter Anführungszeichen, es ist nicht wirklich ein Mythos, aber es ist auch sowas, was ich halt immer gehört habe, wo ich mich dann zum Beispiel kurz vor meiner Peak Week auch gefragt habe, okay, mache ich das jetzt nicht? Und das sind so Sachen wie Milchprodukte beispielsweise. Also es ist ja auch oft so dieses Ding so, in der Peak Week Milchprodukte raus. Und ich meine, am Ende des Tages wird es eh wieder auf Verdauung, Verträglichkeit, all diese Dinge, aber ist das jetzt auch was du theoretisch oder so grundsätzlich deinen Leuten sagst oder ist das was, wo du sagst, so solange du es verträgst.
Also auch hier, wenn die Person nicht zum Frühstück halbes Kilo Quark ist, zum Mittagessen und Abend, dann ist, denke ich, das kein Problem, wenn man auch bis zum Ende die Milchprodukte konsumiert. Milchprodukte ziehen kein Wasser. Ja, also das ist ja, denke ich, so ein Main-Punkt, der da immer im Mythos im Raum steht. Wie gesagt, wenn es verdaut wird, wenn es vertragen wird, dann ist alles okay. Und wenn wir das Ganze in Maßen zuführen, ist, denke ich, der sinnvollste Approach, das einfach drin zu lassen. Weil man muss auch wieder bedenken, wenn man solche Dinge macht, solche Lebensmittel streicht, Süßstoffe streicht und das vielleicht so von heute auf morgen, das sorgt für Stress bei der Person. Und in dem Zustand, wo wir da sind, ist Stress sichtbar. Und dann ist halt die Frage, ob es wirklich sein muss, dass man der Person auch noch den Magerquark rausnimmt, wenn man ihr schon den Süßstoff rausgenommen hat.
Und das Whey wahrscheinlich.
Und das Whey, dass sie dann, keine Ahnung, traurig ins Bett geht oder gestresst ins Bett geht, was auch immer. Weil einfach diese Zufuhr nicht mehr gegeben ist. Ja, und wie gesagt, ich denke, die Dosis ist hier wirklich das Allerwichtigste. Ja. Ja. Oder wenn jetzt die Person sagt, sie kann nicht performen, wenn sie ihr Monster vom Training nicht hat und die Performance wird wirklich einbrechen, weil mental einfach dieses Monster fehlt, dann würde ich wahrscheinlich der Person das Monster erlauben, ja, auch in der Peak Week, weil ich einfach nicht will, dass da mental so viel dann zusammenbricht, dass einfach die ganze Peak Week kaputt ist. Das muss man, wie gesagt, immer ein bisschen von der Person abhängig machen.
Ja. Gut, jetzt komme ich zu meiner Frage. Tag X.
Ja.
Wie schaut da das aus? Weil da gibt es ja auch so ganz viele Geschichten, komm, geh rüber, hau dir einen Burger rein oder sonst irgendwas. Oder Leute, die dann anfangen, also nicht Reiswaffeln mit Salz irgendwie in sich hineinzustopfen. Wo liegt hier der Fokus? Was will man hier beachten eigentlich? Wann fängt man zum Essen überhaupt an? Weil wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 16 Uhr auf der Bühne steht, tut man da aber den ganzen Tag verteilt essen oder kurz davor? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer eingehen.
Also da muss ich dazu sagen, ich bin ja jetzt schon seit 2016 auf Wettkämpfen dabei und das Bewusstsein für den Showtag und was man da konsumiert, hat sich zum Glück verändert, weil früher war es so, das machen manche Leute mit Sicherheit immer noch und das sieht man eigentlich jedes Jahr, dass eben, wie du gerade schon gesagt hast, Leute hinter der Bühne stehen und sich Chips reinballern und Kekse und Kuchen und die eigentlich die ganze Zeit essen, bis sie dann letztendlich auf der Bühne stehen und eben auch wieder schlecht ausschauen, weil sie ja denken, sie müssen am Tag laden. Dabei ist das Laden ja schon lange vorher abgeschlossen. Ja. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man es richtig macht, dann wird an dem Tag, hängt das Ganze davon ein bisschen ab, wann man auf der Bühne ist, das ist schon richtig gesagt. Also wenn du erst um 16 Uhr auf der Bühne bist, dann ist zum Beispiel, das sollte man dann auch mit einbeziehen, dass wir den ganzen Zeitraum davor noch haben, um ein bisschen zu laden oder eben den Look zu verbessern. Ja, wenn du morgens um 8 Uhr auf der Bühne stehst, dann ist zum Beispiel der Tag vor diesem Wettkampftag nochmal einen Tick wichtiger, weil du eben am nächsten Tag gar nicht so viel Möglichkeit hast, jetzt irgendwie aufzuräumen oder nochmal zu laden. Ja, also der Show-Zeitpunkt beeinflusst schon so ein bisschen, was wir an dem Tag essen, wann wir aufstehen, wann wir die erste Mahlzeit haben. Und an sich willst du an diesem Tag eigentlich kleine Mahlzeiten haben, die den Verdauungstrakt nicht groß belasten, weil du willst an dem Tag auf gar keinen Fall, dass du irgendwie bloated bist oder mit dem Bauch Probleme hast, weil Bauchspannung oder Bauch, der Look vom Core, der muss an dem Tag einfach passen, mehr oder weniger. Und wenn wir hier direkt eine zu große Mahlzeit konsumiert haben oder irgendwas, was eben uns aufbläht, dann wird es sehr viel negative Folgen einfach haben. Das heißt, wir wollen einfach hier kleine Mahlzeiten haben, die in der Regel immer aus Kohlenhydraten, vielleicht minimal Protein bestehen. Salz, hast du schon richtig gesagt, ist natürlich eine Sache, die man über den Tag nach wie vor mitgeben kann. Ja, muss man aber nicht. Also das hängt einfach so ein bisschen davon ab, wie der Look ist und wie generell geladen wurde. Aber grundsätzlich würde ich für den Wettkampftag empfehlen, kleine Mahlzeiten zu konsumieren, die primär aus Kohlenhydraten bestehen. Also da ist auch Proteinzufuhr nicht wirklich wichtig am Wettkampftag. Also da macht es nichts, wenn man mal auf seine nicht auf seine 2 Gramm Eiweiß pro Tag kommt. Das ist da wirklich Nebensache. Und ja, leicht verdauliches. Ja. Und immer wieder so ein Häppchen essen. Also in der Regel ist eigentlich der Coach dabei, der sich das Ganze anschaut oder hat es vorher ein bisschen durchgetaktet, wann ungefähr gegessen werden soll, bis zur Bühne. Und ja, also sind in der Regel wirklich kleine Mahlzeiten und das über den Tag verteilt bis zur Bühne dann.
Das ist was, das war für mich schon eine spannende Erfahrung, weil ich trotzdem, ehrlich gesagt, gedacht hätte, dass man am Wettkampftag weniger isst, als man dann wirklich isst. Also ich habe schon gefühlt sehr viel gegessen eigentlich. Also jetzt nicht gestopft die ganze Zeit, sowas nicht, aber irgendwie so nach der Prep, wo man halt so das Gefühl hat, man ständig hungrig, da war der Wettkampftag für mich dann schon so, okay, was, ich soll schon wieder was essen.
Also ich muss sagen, ich habe genau das Gegenteil erlebt, weil an meinem Wettkampf war es so, dass ich schon bis zur Bühne wirklich wenig zu essen hatte und dass ich auch schon wirklich viel Hunger hatte. Zur Bühne war, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 1,5 Reis davon gegessen, von morgens um 5 bis abends um 6, wo ich auf der Bühne war, mit bisschen Hähnchen. Und es hängt dann halt auch, wie gesagt, davon ab, wie der Look ist. Also wenn zum Beispiel man wirklich überladen ist, dann ist das Beste, was du tun kannst, nichts essen. Ja, weil dann willst du eigentlich, dass da ja ein bisschen was verarbeitet wird, der Look ein bisschen härter wieder wird und dann willst du nicht nochmal Carbs zufügen, weil dann wird der Look wahrscheinlich noch weicher. Und Wettkampftag ist sehr unterschiedlich, wie gesagt, was hier konsumiert werden kann. Also in deinem Fall kann es vielleicht so gewesen sein, dass du vielleicht zu flach warst oder dein Coach gedacht hat, okay, wir müssen den Tag noch nutzen, einfach bis du abends auf der Bühne stehst, weil, wie gesagt, wenn man sehr spät am Tag auf der Bühne steht, dann kann man schon den Tag davor oder diese ganze Zeit davor, wo man auch im Wettkampf rumliegt, dafür nutzen, dass die Form ein bisschen voller wird oder eben ein bisschen Carbs wieder aus dem System rauskommen.
Das sieht man ja auch oft bei Leuten, die ja, also bei Wettkämpfen, wo es ja Prejudging und Finals gibt oder wo es dann zum Beispiel am Schluss noch zum Overall geht oder so, dass die halt zweimal am Tag auf der Bühne stehen und von der Klasse zum Overall oder vom Prejudging zu den Finals nochmal komplett anders ausschauen. Also das ist schon echt spannend zu beobachten teilweise.
Weil das mittlerweile auch weniger wird, weil die Wettkämpfe verändern sich hier dahingehend, dass wir eigentlich nur noch einmal auf der Bühne sind, direkt Prejudging, Finals, Kür, alles auf einmal haben, was ich persönlich auch besser finde für die Athleten, weil sowohl für Betreuer als auch Athleten war es schon ziemlicher Krampf eigentlich, von morgens um 6 in der Halle bis abends um 12 in der Halle zu stehen, wenn man da, keine Ahnung, überall dabei ist, bis zum Overall. Und gerade für schwere Athleten, für Bodybuilder ist es dann ein ziemlicher Krampf. Deswegen finde ich es mittlerweile besser, wenn das alles in einem Stück ist.
Das stimmt, ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, weil du hast am Anfang gesagt, man muss ja eigentlich wirklich lean sein, damit dieses Laden auch wirklich Sinn macht. Jetzt ist ja eigentlich so, dass die Bikini-Klasse jetzt nicht sehr lean ist oder auch nicht sehr lean auf der Bühne stehen sollte. Macht es in dieser Klasse überhaupt Sinn zu laden?
Also mit der Bikini-Klasse ist es so, also grundsätzlich wollen wir immer den besten Look auf der Bühne haben. Ja. Und was ich vorhin gesagt habe, bei der Bikini-Klasse ist mit Sicherheit jetzt nicht notwendig, dass wir ein sehr aggressives Laden machen, um super, super, super hart zu werden. Ja, oder super, super prall. Das muss man ein bisschen vom Verband abhängig machen, weil jeder Verband hat ja auch nochmal ein bisschen andere Anforderungen. Und es muss auch einfach, man muss es von der Person abhängig machen. Wie weich oder wie hart ist sie wirklich? Also wenn jetzt jemand schon wirklich sehr, sehr abgezogen ist, eigentlich schon ein bisschen zu lean für die Bikini-Klasse, dann würde ich sogar sagen, dass man hier bewusst lädt, damit sie ein bisschen weicher ausschaut. Wenn jetzt jemand schon...
Das heißt, da wird es sogar vielleicht Sinn machen, ein bisschen überladen sogar, oder?
Oder sogar wenn zu entwässern. Das wäre ein Punkt, wo man wahrscheinlich entwässern mit einziehen könnte. War wahrscheinlich ein Fall, wo man das machen könnte, damit einfach der Look weicher wird. Ja, also wir wollen eigentlich nie entwässern. Also niemals, 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 nie. Das muss hier vielleicht auch noch erwähnt werden. Aber wenn man will, dass der Look weich wird, dann könnte man das Ganze machen. Ja, oder man, wie gesagt, lädt nicht. Beziehungsweise lädt zu viel, ja, was du gerade gesagt hast, damit einfach wir diesen weichen Look haben. Aber also ich habe bisher nur eine Bikini-Athletin betreut und damals haben wir schon geladen und das hat auch gut funktioniert. Es hat auch gepasst, aber hätte auch genauso gut sein können, dass sie letzte wird, weil sie zu lean war. Also war wirklich hop oder top. Und das ist so, ich meine, die Bikini-Klasse entwickelt sich, es wird immer deutlicher, was man sehen möchte. Aber ja, ist immer so, Bikini-Klasse ist ein bisschen so eine Sache. Ja, ähnlich wie auch bei Menschen, wo Härte nicht komplett im Vordergrund steht und wo man schauen muss, dass der Look, wie soll ich das beschreiben, kompakt.
Ja, da muss aber, ja, es ist einfach so diese Gesamtlook. Richtig. Zählt also, halt einfach viel mehr.
Es ist ja auch, je nach Klasse, dann wird nochmal bewertet, wie die Vaskularität ist zum Beispiel. Das können wir auch durchladen. Sehr. Also, wenn die Person vaskulär ist, können wir das durchladen, auch ein bisschen beeinflussen. Wenn die Person nicht vaskulär ist, dann können wir sonst was laden. Da wird nicht viel passieren. Aber ja, muss man ein bisschen von den Klassenkriterien abhängig machen. Und grundsätzlich, denke ich, kann man, wie gesagt, schon bei der Bikini-Klasse ein bisschen was machen in dieser Woche. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich was anderes sein, wie jetzt für einen Bodybuilder, der 80 Kilo auf der Bühne wiegt.
Also, ja, das auf jeden Fall.
Ja, schon.
Ja. Ja. Es ist ja trotzdem auch so, wenn man überlegt, so ein bisschen, du als Bikini-Athletin stehst ja im Grunde trotzdem hinten auf der Bühne und willst ja Schultern und so ein bisschen aufpumpen und so weiter. Und da willst ja auch, du willst ja auch am Pump bekommen und dann kriegst du ohne Carbs ja nicht. Also das ist ja, muss man ja auch irgendwo mal erwähnen, dass das ja
die Bikini-Klasse ist ja nicht ohne Muskeln.
Ja, das ist ja.
Wir wollen, wie gesagt, wir wollen eigentlich immer den besten Look für die Bühne und dafür können wir, wie gesagt, die Peak ein bisschen nutzen und uns eben die Variablen zu nutzen machen, um einen entsprechenden Look zu kreieren, der eben dann für den Tag passt. Ob das dann eben sein muss, dass wir ein bisschen weicher werden oder ein bisschen voller, das liegt dann ganz bei der Person.
Würdest du generell sagen, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt bei der Peak Week?
Wirklich eigentlich eher weniger, weil was ich vorhin gesagt habe, mit der Kohlenhydratzufuhr, das kann, also man kann nicht sagen, dass zum Beispiel Frauen grundsätzlich weniger Kohlenhydrate haben und Männer grundsätzlich mehr. Das ist schwer zu sagen. Also ich würd nicht unbedingt behaupten, dass, also wahrscheinlich werden der Look im Totalen ein bisschen anders sein, weil eine Frau vielleicht nicht so viel Muskelmasse hat wie ein Mann, aber ich denke nicht, dass man hier groß differenzieren muss, was die Einzelpunkte angeht. Ich meine, eine Figurklasse, eine Bikini-Klasse, wo Frauen primär starten, da muss nicht diese maximale Pralität, Fülle, was weiß ich, Vaskularität da sein. Das heißt, wahrscheinlich eher Frontloads für diese Klassen, wahrscheinlich eher vielleicht ein auf Nummer sicher laden, also dass man eben nicht das Risiko eingeht, dass die Person zu voll ist. Das ist vielleicht ein Unterschied von Frauenklassen zu Männerklassen. Aber ja, was jetzt den einzelnen Ablauf angeht, muss eine Frau oder ein Mann genauso entladen wie das andere Geschlecht. Oder entladen, also was auch immer. Ja, also auf die einzelnen Punkte achten. Da gilt genauso Lebensmittelauswahl, Tag X und...
Ja.
Voll. Ein Thema, das ich oder das wir vielleicht noch ein bisschen besprechen könnten, ist so generell, du hast es schon vorher angesprochen, so dass man den Leuten jetzt nicht alle Lebensmittelgruppen streichen sollte, weil das einen Stress darstellen könnte und so weiter. Also generell das Thema Stress oder, also es ist ja auch so, ich kann... Also, kurze Anekdote von mir. Bei mir war es so, ich habe halt beispielsweise 2 Tage vor dem Wettkampf hatte ich so dieses klassische Low, was man halt vorher nochmal hat, dass man so, wo ich mal wusste, wo du alles nochmal anzweifelst, wo irgendwie alles, wo man halt alles in Frage stellt so. Was sind so Dinge, was du gemerkt hast mit Athletinnen, mit Athleten, was sind so die mentalen Herausforderungen, die da in der Peak Week noch so ein bisschen auf einen zukommen, jetzt solche Dinge beispielsweise, oder hast du da Erfahrungen damit gemacht, was das so die Challenges so ein bisschen sind, rein kopflich?
Also
Kopflich.
Okay, also grundsätzlich
nicht körperlich.
Um mal noch das Thema Stress kurz anzureißen, was halt noch damit einspielt, ist, dass ich mal rein von den ganzen Gedanken, die man sich in dieser Woche macht, schauen würde, dass im Blick auf den Stress, also dass alles recht optimal verläuft, dass man diese ganze Planung, die für den Wettkampf notwendig ist, also Anreise, Abreise, was man braucht, weil sowas stresst natürlich in der Peak Week auch nochmal extra, dass man sich dafür schon mal Gedanken macht. Und das vielleicht schon mal so ein bisschen sortiert, dass schon mal dieser Punkt weg ist. Dass man eben schaut, wenn der Start wird eh schlechter im Verlauf von der Prep, dann muss man sich, ist eh klar. Aber dass man vielleicht auch hier schaut, dass man alles Mögliche tut, um gut zu schlafen. Also dass diese ganzen Faktoren, die sonst Stressmanagement angehen, dass man die halt einfach probiert zu optimieren, dass man sich vielleicht nochmal eine Massage gönnt oder so eine leichte, die ein bisschen den Unterkörper ein bisschen vielleicht freier macht. Sowas kann funktionieren. Also dass man einfach alles Mögliche tut, um möglichst locker durch diese Woche durchzugehen. Und dann, was du angesprochen hast, also ich denke, der größte Punkt, der immer wieder auftritt, ist einfach dieses, passt der Look? Ja, habe ich genug? Habe ich zu wenig? Bin ich nicht zu dünn für Tag X? Oder, weil sowas kommt ja auch dann vor, dass die Leute dann durchdrehen und sagen, ja, eigentlich habe ich eh viel zu wenig Muskelmasse und ich kann doch dann gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Und da ist es, denke ich, einfach, ja, den Leuten viel zureden. Wir als Coach können das ja nicht wirklich beeinflussen, weil man kann die Leute nur probieren runterzubringen, den Stress machen sie sich dann selbst und im Nachhinein erkennen sie ja meistens, dass es unnötig war. Also sowas wirst du im Moment ja nicht feststellen, aber nachwirkend denkst du dir dann so, was habe ich eigentlich dem, also ich denke mir auch, also was hat der Valentin mit mir vor 2 Jahren da in gewissen Situationen durchgemacht, was ich den gefragt habe, was ich zu dem gesagt habe, wo ich so denke, war einfach komplett unnötig. Ja, also, aber das realisierst du in dem Moment ja nicht. Ja. Deswegen, auch wenn ich jetzt sage, ja, hört den Leuten zu, hört dem Coach zu, was er dir sagt, probier cool zu bleiben, das ist in dem Moment ja nicht so einfach. Ja, aber wir als Coach können trotzdem nur der Person gut zureden, sagen, okay, hier schau, so und so ist es, das passt, du hast alles, alles ist on point, dein Gewicht passt, dein Look ist gut, ist einfach weiter. Ja, und es ist ja primär bei First-Timer der Fall. Ja, also Second-Timer, die das Ganze schon mal durchgemacht haben, die sind wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu handeln, weiß ich nicht, ist auch von Person zu Person unterschiedlich, aber als First-Timer machst du dann halt ja sowieso den Kopf. Ja, ja, so. Vor allem beim ersten Wettkampf von wahrscheinlich 2 oder 3, die da kommen.
Ja, das war bei mir halt eh so. Also so 3 Tage oder 2 Tage vor der ANBF kompletten Mental Breakdown. Ich hatte in der Prep nur 2 Mental Breakdowns, aber das war einer davon. Und halt Coach angerufen und in der Umkleide geheult, alles mit allem drum und dran und beim zweiten Wettkampf super gechillt. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, also wie du schon sagst, First-Timer ist halt, ja, macht man halt so. Aber gehört halt irgendwie dazu, keine Ahnung.
Gehört irgendwo dazu, genau. Ja. Es sind auch, wie gesagt, Erfahrungen, die man machen muss, damit man anderen Leuten sagen kann, dass sie die nicht machen. Ja, ist vielleicht auch so eine Sache. Und ja, wie gesagt, gehört dazu. Vielleicht einfach schauen, dass man nicht so viel nach rechts und links schaut, nicht so viele Meinungen sich einholt in dieser Woche auch. Wirklich nur das, was auch sonst in der Prep gilt, einer Person zuhören, auf den Coach vertrauen, wie gesagt, nicht sich verrückt machen und schauen, okay, wie schaut der jetzt aus, wie schaut der aus, Instagram ausblenden, vielleicht Instagram direkt, keine Ahnung, deinstallieren für diese Zeit, was weiß ich. Also einfach alle möglichen Stressoren eliminieren. Ja, und das ist leichter gesagt als getan, aber ja, was will man groß machen, wenn die Person sich da vielleicht nicht dran hält? Da sind die dann immer in die Hände gebunden.
Ja, das stimmt. Aber ich finde den Punkt mit dem, was du gesagt hast, mit Instagram ausblenden, nicht nach links und rechts schauen, finde ich schon echt gut, weil das macht so einen riesen Unterschied. Also wenn man wirklich, wenn man sich ständig anschaut, irgendwie, keine Ahnung, wer die ANBF markiert hat und dann, wer könnte da tendenziell vielleicht mit mir irgendwann auf der Bühne stehen oder keine Ahnung.
Das fängt ja jetzt schon an. Also ich habe jetzt schon mit Leuten, die schicken mir Leute und sagen, guck mal, der startet auch Classic, der startet dies, der startet das, wie groß ist der, wie schwer ist der jetzt, schau mal, der ist schon ein Diener.
Ja.
Es zählt erstens nur Tag X. Ja. Und dann zählt auch nochmal, wie die Person auf der Bühne neben anderen ausschaut und nicht in Instagram vor seinem Spiegel.
Ja, und das Posing und diese Dinge ja auch.
Alles. Es gibt ja eigentlich noch so viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber das siehst du in dem Moment ja nicht. Du siehst dann nur diese Person, du siehst nur die Konkurrenz, du siehst nur deren Stärken auch, deine Schwächen. Und dann, du siehst dann immer schlechter aus als die Person.
Ja, den Vergleich kann man nur verlieren. Also, und wenn man den Vergleich macht, das, da kann man nicht gewinnen.
Du gewinnst nicht, absolut. Das ist. Ja, aber ich denke, das ist auch, wie gesagt, wenn man dann das zweite Mal auf die Bühne geht, also mir persönlich wird es wahrscheinlich leichter fallen, dir auch. Petra, du kannst jetzt das Ganze mitnehmen.
installieren. Ja. Nein, ich hab schon viele Stumm gestellt.
Ja.
Verständlich. Ja, es ist halt nur schwierig, weil im Gym siehst du sie halt trotzdem.
Ja, sicher. Ich meine, klar, in dem Bereich, wo wir uns jetzt hier aufhalten, sind natürlich viele Leute dann vor Ort. Das ist wahrscheinlich in jedem Gym der Fall, aber bisschen diesen Punkt eliminieren.
Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir eigentlich alles sehr, sehr gut zusammengefasst, was man zum Thema Peak Week so ein bisschen beachten sollte. Es ist eh eine lange Episode geworden, also von dem her passt das jetzt perfekt.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage, Tobi.
Bitte, ja.
Wann startet dein erster Athlet heuer?
In 3,5 Wochen.
In 3,5 Wochen?
Im Samstag. GmbF? GmbF in Deutschland. Oh. Also die Deutsche habe ich 2 Leute.
Okay.
Cool. Einmal Classic, einmal Männer 2. Und für Herbst sind es dann mittlerweile noch 6.
Einer davon. Sehr nice.
Sehr stabil. Cool. Das heißt, wir sehen uns dann alle Backstage bei den Wettkämpfen.
Alle.
Das wird schön.
ANBF sind wir.
ANBF sind alle.
ANBF wird cool.
ANBF wird das Gym-Coaches und Athleten-Meetup irgendwie.
Naja, wenn das Gym ja quasi auch der Sponsor ist.
Ja, voll.
Oder Mitveranstalter.
Mitveranstalter.
Ja, das ist also.
Bin
gespannt. Angemeldet bin ich schon.
Sehr cool. Was hast du für eine Startnummer? Das ist, glaube ich, dabei gestanden.
Was war es? 23 oder sowas?
Sehr cool.
Oder war es 27? I can't remember. Es ist
Irgendwas.
Ich habe das. Hauptsache
nicht dabei bei.
Ja, na voll. Ich war einfach nur so Anmeldung.
Bei Startplätzen, ja.
Es ist alles bezahlt.
Ich habe auch direkt meinen ganzen Leuten gesagt, meldet euch bitte, dann melde
ich an. Weil einfach nur die Anmeldung, ich bin da schon 10-mal Auszug währenddessen. Und ich war da einfach nur froh, als es dann funktioniert hat.
Ja, weil die Server ja auch down waren und so dann, ja, oder? Da hat es ja ein bisschen...
Ja, weil es war irgendwie zuerst so, du musst anführen, wo du Mitglied bist oder eine Mitgliedsnummer. Und ich denke mir so, what the fuck, ich habe doch keine Mitgliedsnummer. Als ich dann realisiert habe, dass du, wenn du ANBF auswählst, das Feld für Mitgliedsnummer dann verschwindet. Dann denke ich so, okay, Lavan, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dann...
Aber es ist wirklich ein bisschen komisch, weil zu dem Zeitraum war ja auch der Joshua bei mir, der sollte sich auch dafür anmelden. Und auf dem Handy war nicht so klar, erkennt dich, okay, wo melde ich mich jetzt bei der ANBF an, also bei dem Verband, und wo melde ich mich beim Wettkampf an? Weil er hat sich dann beim Verband angemeldet und dann hat er aber die Meldung
bekommen, dass jetzt nicht... Und dann hast du dich dann noch einmal für den Wettkampf anmelden müssen. Genau. Und als ich dann diese erste Registrierung geschafft habe, also, ja, sie haben von dieser IP-Adresse schon so oft versucht, probieren sie später nochmal.
Oder deine Mail-Adresse war vergeben, du kannst dich nicht mehr anmelden, irgendwie sowas war bei mir
schon. Ja, schrecklich. Und als es dann alles funktioniert hat, ich habe dann auch sofort das Geld überwiesen, einfach nur, ich will, dass es klappt.
Einfacherweise, ja.
Genau.
Perfekt. Cool. Ja. Tobi, du warst zwar schon mal da, aber trotzdem, wenn die Leute sich für dich interessieren, sich für sagen, na, Tobi ist ein cooler Typ, vor dem wollen wir uns pieken lassen oder einfach nur generell irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wo finden die dich dann?
Aktuell oder primär eigentlich nur über Instagram momentan, tobias_büchner_. Da sind alle möglichen Links in meinem Linktree. Meine Webseite wird gerade überarbeitet, deswegen die haue ich jetzt nicht hier rein. Aber Bewerbungsformular gibt es auch auf dem Linktree. Falls da jemand Lust hat, einfach melden, mir schreiben. Und The Voice of Hypertrophy, Podcast von mir auf Spotify und iTunes mit Mario zusammen da reinhören, falls jemand Interesse hat.
Sehr cool. Werden wir natürlich alles wieder in den Shownotes, in der Infobox und so weiter verlinken, dass die Leute da einfach vorbeischauen können. Und ansonsten bedanken wir uns für deine Zeit, für die wertvollen Inputs. Gerne. Das war jetzt echt sehr, sehr spannend. Habe einiges dazugelernt.
Coole Folge, ja.
Freue mich drauf.
Also, muss ja auch sagen, das Thema ist schon sehr groß und wir haben jetzt ein bisschen was gecovert.
Ja, wir haben jetzt so quasi an der Oberfläche gekratzt.
Ja. Aber trotzdem mega cooles Thema und hat mich gefreut, dass ich da sein durfte. War eine coole Folge und ja.
Sehr cool. Dann, wenn euch da draußen, wie immer, diese Episode gefallen hat, dann macht's jetzt bitte einen Screenshot. Tobi, hau raus.
Wie, keine Ahnung.
Also, haut es in eure Instagram-Story, markiert uns mit tobias_büchner_.
Genau.
Petra Anderlein Pretti, ich bin so gut in dem, das ist Wahnsinn.
Wow.
Markiert uns, teilt es mit euren Freunden, euren Freundinnen, spread the word. Share it. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Nochmal danke, Tobi, fürs Dabeisein.
Gerne.
Und wir hören uns. Na, schönen Tag, schönen Abend.
Schönen Mittag, Mahlzeit, gutes Training und genieß die Sonne.
Genau. Bis dann.